Ich finde, dass die Musik irgendwo auch oft dahin führt, das zu sagen, wer bin ich eigentlich und wie geht's mir und wie stehe ich dazu und wie stehe ich zu Emotionen und zu existenziellen Situationen im Leben. Das sind Sachen, die jeden betreffen und wo es sich, glaube ich, für jeden lohnt, mal der Oper eine Chance zu geben und mal zu gucken, ob man da nicht viel gewinnen kann.
Hallo, herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Hier ist Felix. Schön, dass du dabei bist und zuhörst. Ich freue mich auf ein ganz besonderes Gespräch. Heute hatten wir noch nie bei Wunderbar Together einen coolen Deutschen, der gerade erst losgelegt hat in den USA, der einen neuen Job angefangen hat und nicht irgendeinen, sondern bei der Metropolitan Opera, der vielleicht berühmtesten Oper der Welt, auf jeden Fall einer der größten mit Tausenden von Sitzplätzen, Hunderten von Menschen in und unter und hinter der Bühne. Und er, Tilman Michael, ist der neue Chorchef. Das heißt, Hunderte von Profis, Sängerinnen und Sänger, die er jetzt zu befehligen hat, nachdem sein Vorgänger nach 15 Jahren den Hut genommen hat. Also was für Fußstapfen, in die er da tritt. Und er ist gerade mit seiner Familie und seinen Kids in New York gelandet. Und schon geht diese Woche die neue Saison los. Also alles Schlag auf Schlag. Und trotzdem hat er sich eine Stunde Zeit genommen für Wunderbar Together. Also, ich schwinge mich jetzt mal wie das Phantom der Oper vom Kronleuchter der Met runter in die Katakomben und nehme euch mit in ein kleines Pressebüro, wo Tilman Michael mit uns am Schreibtisch sitzt. Kurz nach der Probe zum Saisonauftakt nimmt er sich Zeit für seinen allerersten Podcast aus den USA. Hier ist Tilman Michael. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Tilman Michael.
Ja, danke schön. Hallo, freut mich sehr.
Es ist super, dass wir zusammensitzen im Keller der Metropolitan Oper. Wir sind hier in so einem mini kleinen Pressebüro. Die Klimaanlage ist über uns. Es ist so ein kleiner Kasten mit ein paar Quadratmetern. Wo kommst du gerade her? Wir sind jetzt im Bauch dieses Riesenschiffes, einer der größten Opern der Welt. Wo hat es sich gerade reingeweht?
Also Keller und Klimaanlage, ja, das sind zwei Themen, würde ich sagen, hier. Gibt einige Stockwerke unterhalb der Erde und an die Klimaanlage muss man sich irgendwo gewöhnen. Also ich bin noch so ein bisschen dabei. Wir hatten jetzt heute eine ganz lange Probe auf der Bühne mit Orchester und Kostüm und allen Beteiligten für Grounded, für unsere erste Neuproduktion jetzt, die am Montag, 23. September rauskommt. Also lange Probe, 11 bis 16:30 mit allem drum und dran. Und war intensiv und war gut. Aber ja, also an der Oper ist es schon, das ist immer ein komplexer Prozess. Da sind so viele Dinge, die dann eine Rolle spielen. Also wir haben so eine richtig intensive Probe hinter uns, ja.
Was heißt das? Wie kann man sich das vorstellen? Wurde da viel geschrien, gezittert,
diskutiert? Also jetzt nicht geschrien, nein, das nicht. Aber da spielen so viele Dinge eine Rolle, also alles Licht, Kostüme, Orchester, Chor, Solisten, Dirigent, Szene, dann zum Beispiel mit dem Regisseur und es ist in dem Fall sogar auch die Komponistin auch dabei. Also es wird dann schon immer noch mal irgendwas justiert oder ein bisschen verändert oder der Dirigent sagt, sag mal, können wir nicht an der Stelle, können die sich ein bisschen mehr zu uns drehen oder zum Beispiel irgendwelche Dinge, die zwischen Szene und Musik noch nicht ideal sind oder auch vieles ist Balance, also dass das Orchester, sag ich mal, und die Bühne, was die Sänger da von der Bühne machen, in einem guten Verhältnis steht. Und dann gibt's Übertragungen, also es gibt jetzt in dem Falle...
Ach, das ist auch noch Livestream.
Ja, ja, im Grunde, da sind einige Sänger hinter der Bühne, das ist so geplant von der Komponistin, das ist die sogenannte Kill Chain, also das ist ja ein Stück, was spielt teilweise in Las Vegas in so einem Drohnenkontrollzentrum.
Okay.
Ja, okay, also wow. Das sind moderne, aktuelle Themen. Und so, dann kommen also quasi durch den Orbit kommen Stimmen von den...
Die müssen live auf die Bühne gesungen werden.
und auch fürs Publikum hörbar sein. Ja. Genau. Und zwar schon mal beides. Muss fürs Publikum die richtige Balance haben. Aber auch die Sänger, die auf der Bühne sind, müssen das ausreichend hören können. Und also das ist alles, ist komplex, aber das, so ist Oper. Und das macht.
Nein, Tillmann, du kommst hier mit so einem Lächeln reingeschneit. Du bist erst seit ein paar Wochen überhaupt hier in New York. Du hast 4 Kinder. Du bist hier aufgeschlagen mitten im heißen August. Und jetzt hast du so hunderte Mann da auf der Bühne und musst ja auch auf Englisch das alles fein justieren. Das ist ja nicht so, dass du da wie in Frankfurt ja jetzt die letzten Jahre auf Deutsch mit klaren deutschen Sätzen sagen, nein, ein bisschen höher bitte, sondern du musst dich diesem ganzen Slang hier und der Grammatik und den vielleicht auch den darunterliegenden schlechte Laune, gute Laune, bei Sprache schwingt ja viel mehr. Das musst du ja auch erstmal alles lernen jetzt, oder?
Ja, das stimmt. Das ist, also ich habe immer wieder mal auf Englisch auch geprobt. Also wenn man irgendwo halt als Gast irgendwo ist, da ist man so ein bisschen in der Übung. Aber natürlich, genau, ist das nochmal was anderes hier. Und vollkommen richtig, wie du sagst, also das ist auch für mich jetzt noch schon noch so die kleinen kulturellen Unterschiede, bin ich natürlich noch dran. Vielleicht bin ich da manchmal als Deutscher hier und da erstmal ein bisschen direkt. Ich glaube eigentlich, also an sich nicht, ja, aber
I'm German.
Ja,
die Basic Message
es ist, I'm German. Ja, es ist, also ich meine, das ist natürlich eine riesen interessante, tolle Aufgabe. Ich habe im Grunde keine Sorgen, aber es ist eigentlich ganz toll. Es ist auch, denke ich, so für mein eigenes Gehirn und für den ganzen Menschen natürlich und für die ganze Familie. Klar, ist das eine große Sache.
Wahnsinn. Also die Mitarbeiterin hier, Jen, die mich durch die Katakomben hierher geführt hat in diesen Raum, hat mir dann den Katalog hingelegt. Das ist den Spielplan von euch. Vorne drauf eine Kampfpilotin, da geht es jetzt ja auch drum in diesem Stück, was du gerade beschrieben hast. Und dann hat sie mir innen die Monate aufgeblättert. Ja, und dann hat sie mir gesagt, guck mal, what Tillmann has to do. Und dann hat sie mir den September hingelegt. Fast jeden Tag eine Performance. Und wir sprechen hier nicht von derselben Oper, wir sprechen hier von 4, 5 verschiedenen Premieren. Oktober, da sehe ich, glaube ich, 4, 5 freie Tage. Das ist ja ein irres Programm. Dann gibt es manche Tage, da habt ihr 2 Vorstellungen. Wie ist das denn im Vergleich zu Frankfurt, wo du jetzt gerade herkommst?
Ja, also das ist von daher ein bisschen unterschiedlich, genau. Also die Met spielt eigentlich von Dienstagabend bis Sonntag im Grunde an jedem Tag. Das ist in Deutschland eigentlich fast an allen deutschen Opernhäusern, auch an den großen Opernhäusern, nicht so der Fall. Also das ist natürlich eine komplexe Frage, die an sich halt mal so ein Intendant entscheidet. Also ist ja auch die Frage, wie viele Tickets kann ich verkaufen, wie groß ist die Nachfrage und wie funktioniert mein Opernhaus halt am besten oder was gibt's verschiedene Modelle. Aber hier, ja, sehr, sehr viele Vorstellungen. So von der Anzahl von verschiedenen Stücken bin ich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt hier an die Met komme, eigentlich ist es für mich relativ entspannt, ehrlich gesagt, weil ich das schon an Häusern in Deutschland, wo ich schon gearbeitet habe, noch ein bisschen extremer erlebt habe. Ja.
Was ist hier entspannter? Es gibt dann zwar mehr Vorstellungen, aber nicht so viel Vielfalt insgesamt.
Ja. Genau, also okay, ich habe angefangen zu arbeiten in Hamburg an der Staatsoper und da war in meiner ersten Spielzeit hatten wir 40 verschiedene Opern. Das ist schon wirklich viel und hier sind es im Moment jetzt 18 in einer Spielzeit.
Als du das erste Mal so richtig kapiert hast, dass du hier arbeiten wirst als Chorleiter und dann hierher gekommen bist in dieses Haus, das ist ja eines der berühmtesten der Welt, ist die Frankfurter Oper, wo du herkommst, ist auch weltberühmt, aber die Met Champions League, auch was die Quantität angeht, das haben wir jetzt gerade schon gehört. Was ist dir sofort aufgefallen? Was sind vielleicht große Unterschiede? Was sind Gemeinsamkeiten? Was waren so deine ersten Gedanken, als du diesen Raum hier so zum ersten Mal als deinen zukünftigen Arbeitsplatz gespürt hast?
Ja, also ich weiß noch gar nicht so genau, ob ich es überhaupt schon realisiert habe, so ein bisschen. Also jetzt bin ich hier 5 Wochen. Auf jeden Fall ist klar, die Met ist natürlich definitiv eines der Opernhäuser der Welt. Aus der US-amerikanischen Sicht sowieso, also in USA ist es ja mit großem Abstand das bedeutendste Haus und es ist natürlich auch ein riesiges Gebäude, also muss man auch sagen, der Publikumsraum, sowas gibt es auch in Deutschland nicht. Also
wie viele Menschen haben
das? Das sind fast 4000 Plätze.
Okay. Gibt es in ganz Deutschland nicht?
Nee, also in Deutschland ist es irgendwo, würde ich mal so sagen, der Durchschnitt ist vielleicht 1200, sage ich jetzt mal so. Also in Frankfurt sind es 1400, kann auch bis 2000 in einigen Häusern gehen, in einigen großen. Das ist
einfach mal doppelt oder dreimal so viel, wie du es gewohnt bist.
Ja, aber natürlich ist die Met was Besonderes. Das merkt man auch, das spürt man auch. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich noch ein paar einzelne andere Häuser auf der Welt, wo man so spürt, jeder, der hier arbeitet, ist schon super, super stolz und schon ist
selbst
schon was Tolles.
Auf dem kurzen Weg hierher, man geht hier, der Bühneneingang ist Tiefgarage und dann kommt man rein und Sicherheitsschranke und dann fangen so rote Teppiche an. Die Wände sind dunkel gestrichen, ab und zu hängen Zeichnungen oder Gemälde, dann kommt man an Garderoben vorbei, da liegen irgendwelche Preise und so. Es kriegt sofort so ein Gewicht und auch eine Energie. Also man spürt sofort, man ist hier an irgendwas.
Ja. Also würde ich sagen, Wiener Staatsoper und Scala in Mailand sind auch solche Häuser. Und wo ich sogar auch schon mal gewesen bin, im Teatro Colón in Buenos Aires, das ist zum Beispiel auch so ein Haus, wo man da reingeht und sofort was spürt. Ja, also jeder, der hier reingeht, der weiß natürlich auch, was hier alles schon auf der Bühne hier stattgefunden hat. Und von Toscanini über Caruso und Callas und Pavarotti und Domingo, wer hier alles gestanden hat und gesungen hat. Ja, das ist schon was Besonderes.
Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With a Miles & More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcard to learn more. For members in the US, the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive benefits, which make your Miles & More world even more valuable and diverse. Apply now, and for a limited time, you earn 80,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance Premium Economy round trip to Europe. As an exclusive benefit, you earn 2 miles per $1 spent on ticket purchases made directly from Miles & More integrated airline partners and 1 mile per $1 spent on all other purchases. Get your card now and see the world. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Du hast ja gerade gesagt, du bist noch am Anfang. Wie geht's deiner Family, deinen Kids, deiner Partnerin? Wie habt ihr das gemanagt, diesen großen Sprung zu machen, mitten im Sommer, neues Leben, neue Stadt, neues Klima, neue Sprache, neue Schulen?
Ja, also es ist eine große Geschichte. Es war auch im Grunde, haben wir nicht wirklich vorher uns vorstellen können. Ich muss sagen, also ich habe eigentlich immer gedacht, es ist ja so, dass die Musiker- und Opernwelt schon international ist insgesamt. Und ich habe eigentlich schon immer gedacht, das wäre mal schön. Und ich würde das mit meiner Familie gerne machen. Ich würde das auch meinen Kindern gerne mal ermöglichen können, mal eine Zeit lang im Ausland zu sein. Das habe ich mir im Grunde immer so vorgestellt, aber ohne jetzt mich da so aktiv zu bewerben oder ohne da jetzt so konkret zu sagen, wir gehen mal da und da hin. Und im Grunde haben wir uns in Frankfurt, da bin ich jetzt schon 10 Jahre gewesen, haben wir uns da eigentlich ziemlich schön gesettelt und haben uns da sehr, sehr wohl gefühlt. Also ich beruflich, musikalisch, künstlerisch, aber auch wir so in der Stadt, die ja vielleicht für Nicht-Frankfurter nicht so den allerschönsten Ruf hat. Und wir sagen inzwischen, das ist aber eigentlich wirklich ein Irrtum. Das ist wirklich eine total lebenswerte und sehr, sehr schöne Stadt. Und ich habe da jetzt auch beruflich eine langfristige Perspektive auch gehabt. Und ich habe mich auch hier nicht beworben, sondern es ist dann halt so Schritt für Schritt so geschehen. Erstmal habe ich eine E-Mail bekommen, ob wir mal telefonieren wollen. Und dann haben wir telefoniert und dann sind die nach Frankfurt gekommen. Also sozusagen so eine Abordnung von der Met. Und da haben wir uns da unterhalten und dann hat sich da jemand also auch eine Vorstellung angeschaut von in Frankfurt von meinem Chor. Und dann haben die gesagt, ja, komm doch mal zu uns an die Met und lass uns mal ein paar Tage hier den Chor treffen und alle sonstigen Beteiligten treffen. Und ich muss auch sagen, bis dahin habe ich damit auch nicht wirklich gerechnet. Und ich war also dann so eine knappe Woche hier und hatte am letzten Tag, an meinem Rückflugtag, dann hatte ich schon mein Ticket fürs Guggenheim-Museum gebucht und wollte noch so ein bisschen, weil ich noch ein paar Stunden Zeit hatte, ins Museum gehen. Und dann kriege ich eine Nachricht, ja, wir haben gehört, du bist noch in der Stadt, komm doch nochmal vorbei. Wir würden dir ein Angebot machen.
Und dann saßst du hier irgendwo unten in einem so einem ähnlichen Büro und hattest einen Vertrag vor dir liegen.
Also Büro mit Fenstern, ja, genau, vom Intendanten, ja, ja. Und dann kam auch der GMD, Yannick Nesesega. Das war auf jeden Fall nicht real für mich irgendwo. Und dann ging es im Grunde los. Also das war jetzt Anfang März. Ich habe noch meiner Frau geschrieben dann. Ich habe geschrieben, ja, die wollen, dass ich nochmal vorbeikomme. Und sie hat sofort zurückgeschrieben, kriegst du ein Angebot? Und dann habe ich gedacht, ich gebe jetzt mal keine Antwort, weil ich dachte, also ich habe damit jetzt einfach auch wirklich nicht so konkret gerechnet. Also, und dann musste man mal überlegen mit der ganzen Familie eben. Ich habe vier Kinder und dann haben wir aber natürlich gesagt, also das ist ja klar, das ist nicht zu fassen, dass man so eine Möglichkeit bekommt. Also ich finde, also da ist jetzt once in a lifetime ist nicht mal der richtige Ausdruck dafür, sondern also mein Vorgänger hier an der Met, der war 17 Jahre hier. Also und sage ich mal, diesen Chor und zu leiten irgendwo, das ist also doch echt ein unglaubliches Privileg und an dem Haus zu arbeiten, das ist schon echt unfassbar. Also finde ich schon.
Wart ihr schon mal hier gewesen als Familie?
Also ich, für mich jetzt gesprochen, ich bin eigentlich auf der ganzen Welt gewesen mit Musik. Also ja. ob in Südamerika oder in Fernost oder in Israel oder in ganz Europa überall gewesen. Ich bin aber noch nie in den USA gewesen bis dieses Jahr und somit auch nicht in New York und meine Frau auch nicht und unsere Kinder somit auch nicht. Ja, ja, also, aber also ich bin in ganz vielen sehr großen Städten immer gewesen und auch sehr gerne gewesen. Also ich meine, das ist jetzt nicht der totale Schock gewesen. Also das war schon klar, was New York ungefähr bedeutet. Aber natürlich ist New York trotzdem was Einzigartiges.
Wo habt ihr denn jetzt euer Zuhause gefunden hier?
Ja, wir haben eigentlich, glaube ich, sehr großes Glück gehabt. Ich glaube, wir sind sehr happy. Wir sind ja am Riverside Drive, ganz nahe bei der Columbia University.
Also hier sozusagen auf der Westside von Manhattan,
ja, genau, ein bisschen weiter oben. Genau, Also dieser Riverside Park ist ganz toll für unsere Jungs. Da können die sich austoben mit Basketball und Pickleball und allem, was da so ist. Auch Soccer und Tennis und Tischtennis kann man da alles spielen. Da gibt es viele Plätze. Und auch sonst, ich bin relativ schnell hier und...
Kannst du eigentlich mit dem Citybike hier runterfahren?
Ja, das habe ich, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich glaube, manche Menschen sagen, fahr nicht Fahrrad in New York. Aber ich werde es schon mal probieren, ja. Also.
Aber deine Kinder mussten ja jetzt auch alle Schulen finden dann im Sommer. Hat
ja
auch geklappt.
Ja, also ich meine, dann eben von März bis zum Sommer, das war uns völlig klar. Das wird natürlich ein Albtraum, ein bürokratischer Albtraum. Ist es auch ein bisschen gewesen, genau. Also sich da so durchzuforsten, eine Wohnung zu finden, Schulen zu finden. Ja, und dann auch diese berühmte Geschichte, wenn du noch nicht hier bist, wie kriegst du dein Bankkonto? Und ohne Bankkonto kriegst du ja auch, und du brauchst eigentlich erstmal deine Social Security Number und die kriegst du erst, wenn und so. Also, da haben wir uns so ein bisschen durchgequält, aber...
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Ist deine Frau, dann hat sie ihre Arbeit auch mitnehmen können? Oder
meine Frau ist freie Regisseurin.
Okay.
Also die hat jetzt auch in dieser Spielzeit, in diesem Jahr hier auch so ein paar Projekte halt in Europa, in Zürich und in Luxemburg. Also die wird dann ab und zu da mal rüberfliegen. Ansonsten im Moment, jetzt habe ich hier halt so ein O-1-Visa.
Ja, so ein Creative, das heißt so eine Visa für sehr erfolgreiche, kreative Menschen, glaube ich. Ne?
Ja, also wo man irgendwie, genau, die Met musste also quasi dokumentieren, dass ich...
Dass du super bist.
Ja, und das, ich glaube eben auch so ein bisschen, dass offensichtlich in den USA, jetzt übertreibe ich natürlich, dass in den USA niemand ist, der das Gleiche machen könnte, ja. So ungefähr. So, und jetzt ist es dann aktuell ist mal so, dass meine Frau dann eben so ein O3-Visa hat, also hier eigentlich ein Angehörigenvisum, also hier jetzt im Moment nicht arbeiten kann. Müssen wir mal gucken. Also ist
Respekt.
Also
willkommen. Ist
ja, danke.
In New York, ja. Super, super spannend. Du hast ja jetzt diesen Chor jeden Tag vor dir. Aber bevor du überhaupt den Chor siehst, du bist ja ein Mensch, der mit Musik lebt, mit Sprache, mit Gesang. Ich habe mir irgendwie versucht, so deinen Alltag vorzustellen. Wenn du zum Beispiel morgens aufstehst und dir irgendwie einen Kaffee machst, oder sogar vorher noch, wenn du in die Dusche gehst, singst du da?
Nee, also singen tue ich schon gerne, aber bin ich natürlich jetzt letztlich also kein völlig fertig ausgebildeter Sänger. Also ich bin eigentlich ein ausgebildeter Dirigent. Ich habe ganz viel früher in Chören gesungen. Aber sagen wir mal halt, in mir habe ich natürlich immer Musik, ja klar. Und es kann Musik sein, die halt gerade aktuell ansteht.
Also du aber summst dann vielleicht so vor dich hin beim Aufstehen oder wie äußert sich das?
Nee, ich würde sagen eher in meinem Kopf, also ja. eher so.
Ist ja jetzt gerade auch was drin, während wir reden? Also läuft im Hintergrund bei dir irgendwie eine Partitur durch?
Ja, also jetzt nicht so ganz konkret. Also, und dann ist es oft auch so, dass man eigentlich die Stücke, die man, mit denen man jetzt gerade arbeitet, dass es die vielleicht gar nicht so sehr sind. Also, wenn ich heute den ganzen Tag Grounded geprobt habe von Janine Tesori, ja, dann, das ist dann auch genug, so irgendwo. Also, das kann dann eher sein, dass es irgendwie irgendwas von Bach oder, aber ich bin jetzt auch nicht natürlich auch.
Oder was die Töchter so hören.
Genau. Oder ich bin jetzt neulich eines von meinen ersten Erlebnissen hier in New York. Ich war im Beacon Theater und habe Passenger besucht. Passenger ist, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, also Sänger mit Gitarre, war super schön, war super toll. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Und das hängt sich dann auch fest.
Ja, klar.
Und überlappt so ein bisschen die klassische Musik vielleicht
manchmal. Ja, also genau, ich bin da jetzt nicht so schubladenartig, aber Musik ist für mich sehr, sehr wichtig.
Machst du Stimmen aufwärmen, bevor du in so eine Probe gehst? Weil du musst ja sicher auch oft Sachen ansingen oder deine Stimme muss ja eigentlich immer funktionieren. Du hast ja keine Chance, jetzt mal irgendwie heiser zu sein. Also.
Nee, ich wärme meine Stimme nicht auf jeden Tag. Ich soll es wahrscheinlich machen. Also es ist auch so, dass muss ich wirklich sagen, dass meine Stimme auch darunter so ein bisschen auch gelitten hat. Und die Probenarbeit heißt halt singen, sprechen, singen, sprechen, singen, sprechen. Und das ist nicht einfach für die Stimme. Oder dann auch laut sprechen. Und natürlich haben die ja im Chor, in den Opernchören haben die natürlich unglaubliche Stimmen. Also jetzt auch hier, das ist unfassbar, was das für ein Material ist. Und das ist natürlich mit meiner Stimme überhaupt gar nicht zu vergleichen. Ja, und wenn ich dann irgendwie die unterstützen will oder ich singe dann natürlich oft auch ja so dazwischen, markiere ich die Solopartien, damit die das gut kennenlernen, wenn es was Neues ist, dann kann das auch passieren, dass ich meine Stimme da so ein bisschen überfordere damit.
Ich habe jetzt gehofft, dass du für mich als Podcaster vielleicht oder für andere Menschen, die zuhören und die sehr viel sprechen müssen, vielleicht irgendwie einen Trick hast, nicht so schnell heiser zu werden oder die Stimme gut aufzuwärmen, bevor man in so einen Tag reingeht oder eine Probe oder vielleicht einen Vortrag, ein Interview, was man halt so macht. Ob du da vielleicht einen Tipp hast, auf den du vielleicht auch an deine Sängerinnen und Sänger weitergibst oder wie wärmst du die auf oder müssen die das selber machen?
Das machen die selber. Ach so. Ja, also das sind Profis. Also das sind wirklich, also jetzt in dem Sinne, das sind tolle, die machen das garantiert. Also ich würde sagen, ich weiß natürlich gute Tipps, ich befolge sie leider selber nicht. Also und ansonsten jetzt, wenn man da so beruflich so tätig ist, im Grunde kann man sagen, also die Stimme ist ja das ganze Jahr von den Sängern und im Grunde auch von mir. Ja, man sieht sich im Grunde ja jeden Tag und teilweise morgens und abends. Also es ist dann, das Aufwärmen ist vielleicht gar nicht mehr so das große Thema, sondern das geht dann für die Chorsänger zum Beispiel, ist es schon ein wichtiges Thema, wie gehe ich eigentlich damit um, mit der Belastung für die Stimme und auch mit der unterschiedlichen Belastung, also dass man da auch unterschiedliches Repertoire singt und das muss man gut lernen. Also das ist für die Sänger, für die Chorsänger, das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Wie gehe ich da so im Probenalltag mit meiner Stimme um? Dass ich vielleicht auch mal halt mal in irgendeiner Probe auch mal ein bisschen reduziere oder so. Also da achte ich auch drauf selber. Dass wir natürlich nicht immer, wir können jetzt nicht immer.
Gibt es da Substanzen, Speiseöl, gute Tees oder was macht man da so?
Nee, also ich meine jetzt mehr eigentlich technisch sehr, sehr sauber zu singen. Also das ist im Grunde so eine Sache, man kann im Laufe so von so einem Probenalltag sich auch mal plötzlich Sachen angewöhnen vielleicht, die nicht gesund sind für die Stimme. Also immer ganz, ganz super, super tolle Technik beim Singen zu haben. Also keinen Druck an der falschen Stelle und keine irgendwelchen Fehlstellungen oder so. Mhm. Und aber eben auch nicht immer mit dem vollen, mit der vollen Kraft einfach. Also
atmen beim Singen echt in den Bauch?
Ja, generell? Auf jeden Fall. Ja. Also ich meine, also die
nicht so oben rein, so
sondern genau. Unten. Also das ist eigentlich das Erste. Also dass der Körper man versucht ja eigentlich den Druck hier oben aus dem Kehlkopf und da, wo die Stimmbänder sitzen, dass da eigentlich im Grunde relative Entspannung besteht und dass der Körper möglichst weit von unten, dass da die Kraft herkommt.
Also wenn man gerade sagt, ich krieg so einen Hals, das ist nicht gut. Absolut, ja, der Hals muss absolut schön schlank bleiben.
Ja,
und
ja,
man muss unten.
Ja,
genau. Ich spiele Trompete und da hat mir das mein Lehrer auch irgendwann gesagt. Er hat gesagt, das verlernt man leider, wenn man laufen lernt als kleines Kind. Und wir haben jetzt gerade einen Säugling zu Hause. Ich sehe das genau, der atmet schön im Bauch.
Ja.
Und dann fängt das Laufen an und dann durch das Gleichgewicht finden, anscheinend verlernt man das irgendwie. Und dann aber deine Berufssparte und die Musiker, die holen sich das zurück und der Rest der Menschheit
darf
da so vor sich hin und atmet eigentlich irgendwie falsch.
Ja, Atmung ist wirklich das Ding an sich, würde ich auch sagen. Und es ist natürlich auch, das geht ja da auch drüber hinaus, wenn man, also ich bin so im Knabenchor auch aufgewachsen, also ich habe das da auch so als Kind halt schon so, sag ich mal, so gelernt. Atmung ist ja nun auch mal sonst so fürs Wohlbefinden und ist ja aber auch mal die Entspannungstechnik, ja, oder wenn man irgendwo Stress hat oder sich mal irgendwie schnell entspannen muss oder entspannen möchte, klar, immer tief in Bauch.
Das heißt, ihr seid ein bisschen entspannter, ihr Chormenschen, als so der Rest da draußen.
Im Grunde müsste man das sagen, ja. Also andererseits sagt man ja, dass Sänger auch, Sänger prinzipiell halt die Extrovertierten sind und die haben natürlich auch eine gesunde, tolle Körperspannung. Ja, dadurch kommt da auch viel raus. Und das Klischee sagt ja auch, dass viele Sänger auch sehr, sehr mitteilsam sind mit ihren kräftigen, großen Stimmen und so.
Ist es hier auch so?
Ich würde schon sagen, also wenn nicht wer Sänger wird, das sind an sich die Menschen, die halt gerne mit ihrer Stimme sich halt mitteilen und ihre Emotionen und alles, was ihnen so, was sie so haben, halt nach draußen geben. Und wer das nicht so gerne tut, wer mehr introvertiert ist und mehr nachdenkt,
sitzt dann bei der Bratsche.
Ja, oder? Was weiß ich, oder vielleicht Pianist oder Dirigent oder
Du hast vorhin das mal so kurz angedeutet, hast gesagt, das Material hier ist irre. Ich glaube, du meintest damit die Sängerinnen und Sänger.
Ja.
Singen die hier besser als in Frankfurt?
Kann ich natürlich nicht so sagen. Genau, ist auch, nee, also das geht jetzt nicht eigentlich um besser, aber das Haus ist sehr groß und ich glaube, die Tradition ist hier schon, dass man auch im Chor noch größere Stimmen engagiert als an kleineren Häusern, auch vielleicht in Deutschland. Also da sind schon sehr potente Stimmen da im Chor. Mhm. Ja, aber Chor macht ja vor allem aus die Fähigkeit von vielen Sängern halt gemeinsam zu singen.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist
genau, das ist im Grunde eigentlich ja auch jetzt kein Widerspruch. Ja, also ja. Ob ich kleine oder große Stimme habe, ist eigentlich sag ich mal egal. Hauptsache, die haben gute Ohren und die haben das Gespür und die Fähigkeit halt sich zu mischen und gemeinsam in den Chor zu bilden. So, darum geht's.
Also das ist ja wahnsinnige Empathieübung jedes Mal.
Ja,
also ich vergleiche das mal mit dem Männergesangverein in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Da singt der am lautesten, der glaubt, dass er am richtigsten und am besten singt.
Ja.
Das ist ja im Chor wahrscheinlich ein bisschen anders.
Ja.
Also wie würdest du das beschreiben? Wie arbeiten die Menschen da zusammen, die du da befehligst?
Es ist im Grunde, das ist das, was mir natürlich eine Riesenfreude macht, schon immer, also selber im Chor und auch dann jetzt, seit ich das beruflich mache. Das ist natürlich das total Spannende und auch irgendwo, finde ich, auch Magische daran. Also, dass man braucht gute Sänger, aber was eigentlich ein Chor ausmacht, eben, das ist im Grunde mehr so das Psychologische und die Vorstellungskraft von jedem Einzelnen und das Gespür, zusammen mit anderen zu singen und zu sagen, genau, nicht meine Stimme ist das Wichtigste, sondern wir kreieren zusammen ohne Instrument aus unserer Vorstellungskraft heraus einen Klang. Und das ist, finde ich, schon wahnsinnig toll. Und man kann den ja auch modulieren. Ich kann ja dann sagen, ich möchte gerne, dass das hier ein bisschen weicher klingt und an der Stelle aber sehr kraftvoll. Und das ist dieser Klang, der da entsteht, ja, also den sieht man nicht und den kreieren wir dann so zusammen. Und ja, für mich ist es, also ich bin sehr, sehr fasziniert davon und mache das sehr, sehr mit großer Leidenschaft, sage ich mal. Und ich bin auch immer wieder davon fasziniert, wie halt doch ein Dirigent, der vor einem Chor steht, das unglaublich modulieren kann oder das passieren kann, dass irgendeine kleine Bewegung oder ein anderer Gesichtsausdruck vom Dirigenten den ganzen Klang ja verändern kann. Und das ist schon
was sehr Archaisches eigentlich, ja, dass man so genau in so einem Klangkörper sich auffällt, was ja ganz uns im Alltag uns Menschen eigentlich völlig verloren gegangen ist. War ja früher viel normaler, ne, dass man irgendwie zusammen gesungen hat, auch zu Hause. Das gibt es ja kaum noch, oder?
Ja.
Oder in der Kirche haben die Menschen ja auch einen Klangkörper, in dem sie irgendwie eintauchen.
Ja, ich glaube natürlich jetzt nicht daran, dass das jetzt einfach immer mehr ausstirbt und verschwindet oder sowas. Also natürlich gibt es immer noch viele Chöre und gibt es immer noch viele Menschen jeglicher Altersklasse, die riesige Freude am Singen haben, am Chorsingen haben. Ja.
Also du hast das Gefühl auch, dass da in Deutschland, das ist stabil. Das geht nicht zurück. Der Wille von Menschen, sich irgendwie so in Chor zu stellen.
Ich glaube nicht so sehr, dass das einfach jetzt verschwindet oder sowas. Mhm. Natürlich kann man sagen, klar, früher hat man noch mehr Hausmusik zusammen gemacht und vielleicht noch mehr zusammen gesungen, ja, aber vielleicht ist das auch eine Pendelbewegung, sag ich mal. Also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen auch jetzt mal, weil es doch sowas menschlich Essentielles, Wichtiges ist. Also die Musik ist, die gehört nun mal wirklich zum Menschen dazu. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob man jetzt musikalisch ist oder nicht oder so. Für jeden Menschen, glaube ich, spielt Musik ja doch eine Rolle.
Wie bringst du das deinen Kindern bei? Also kann man sich Timmern vorstellen, dass er abends am Bett der siebenjährigen Zwillinge noch ein gutes Nachtlied gesungen wird zusammen? Oder wie?
Ja, natürlich spielt bei uns Musik zu Hause eine Rolle, aber nicht jetzt so, dass wir jetzt von unseren Kindern erwarten, dass die da jetzt irgendwo musikalisch erfolgreich werden. Nee, wir haben natürlich, klar, haben wir Spaß am Musizieren und meine Töchter, die sind auch toll. Also meine große Tochter, die singt wirklich sehr, sehr schön und die zweite auch und die zweite spielt Cello. Also
man kann sich aber nicht
beschweren. Ja, also.
Aber du bist ja auch nicht ganz unvorbelastet. Also wir hatten neulich Ken David Masur im Podcast.
Ah, ja, ja.
Kennst du ihn? Hast du mit ihm schon zusammengearbeitet?
Nee, oder? Aber ich weiß natürlich von ihm wie das so in der Musikwelt ist. Ich könnte jetzt sagen, also ich weiß sofort, wer mit ihm schon Kontakt hatte oder wer ihn kennt und wer mit ihm befreundet ist und
Ja. Bei ihm war es so, er wollte eigentlich nie dirigieren und dann hat ihm irgendwann jemand freundlich dazu gezwungen und er hat wirklich, so hat er das auch beschrieben im Podcast, stand da und hat diesen Taktstab in die Hand genommen, der für ihn eigentlich immer wie so ein Zauberlehrling, er wollte das eigentlich nicht anfassen, dieses Instrument seines Vaters. Und dann ging es los und er hat plötzlich gemerkt, ich bin hier der Fisch im Wasser. Das geht. Ja. Ich kann das. Ja. Das macht mir Spaß. Ja, ja. Und dann hat er sich langsam herangetastet. Am Ende stand er mit seinem Vater sogar noch auf der Bühne. Jetzt dein Vater war Orchestermusiker, glaube ich,
wenn ich das richtig
nachgelesen habe. Das heißt, also du bist jetzt auch nicht ganz ausgeschert.
Das stimmt schon. Ja, genau, das stimmt schon. Ich bin aber im Grunde, also die Chormusik, das ist tatsächlich eher das Feld von meiner Mutter gewesen. Die hat also da so eben mit großer Begeisterung in Chören gesungen. Okay. Und die Oper ist eigentlich bei uns zu Hause nicht so ein riesiges Thema gewesen, aber klar, also Musik natürlich und also zuallererst, also mein Vater, der war da im Radio-Symphonieorchester in Stuttgart und das fand ich schon wahnsinnig toll. Also das hat mich natürlich begeistert und die hatten also Tourneen nach Japan und nach USA und überall hin. Das fand ich natürlich schon mal wirklich toll.
Was spielt er oder hat er gespielt?
Oboe.
Ja. Auch ein ganz besonderes, glaube ich, ein schweres Instrument, oder?
Oh, wahrscheinlich ist alles irgendwo schon anspruchsvoll, was da so.
Und kannst du noch, also hast du Instrumente gelernt?
Oder? Ja, also mein erstes Instrument war Cello. Und dann habe ich auch Klavier gespielt. Ja, also Klavier ist ja nun sowieso.
Aber wann war denn dann der Moment, wo du gesagt hast, Chor, that's it?
Also ich bin aufs Gymnasium gekommen, also mit 10. Und dann in der 5. Klasse da, also das war ein relativ musikalisch geprägtes Gymnasium. Und dann gab es da eben so einen sogenannten Bubenchor. Also halt so Unterstufenchor, nur die Jungs. Und ich glaube, da war es eigentlich um mich schon so geschehen. Also da habe ich das schon gespürt. Also da haben wir so dreistimmig halt gesungen. Und also mich hatte es, glaube ich, von Anfang an eben dieses mehrstimmige Singen, ja, und auch, was mich jetzt betrifft, gerade auch nicht die Oberstimme, die Melodie zu singen, sondern dass es da eben so andere Stimmen noch gibt, ja, und die irgendwie auch genauso wichtig sind wie die Melodie und da zusammen halt was ergeben, das fand ich schon
ist super. Ist dir irgendwie kalt den Rücken runtergelaufen?
Ja. Ja, also da habe ich auf jeden Fall schon gewusst, dass das für mich eigentlich das ist, was, ja, was mir viel bedeutet.
Du hast ja jetzt was wirklich was vor dir. Also wenn der Podcast dann erscheint, wird das gerade irgendwie so passieren. Du wirst hier die Saisonöffnung der Metropolitan Opera, da stehst du. Was hast du dir vorgenommen für diesen ersten Abend?
Ich bin natürlich jetzt schon doch durchaus erfahren in dem ganzen Bereich. Also ich mache das ja jetzt doch schon eben über 20 Jahre und die Met ist was völlig Besonderes, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich auch kein so ein riesiger Unterschied jetzt ganz inhaltlich gesehen.
Hast du eigentlich ein Ziel hier? Also hast du dir irgendwie vorher überlegt, ich beerbe da diesen Menschen, der hier 17 Jahre war, Donald Palumbo, als so eine Art, glaube ich, Institution gegolten hat und jetzt komme ich so. Hast du dir überlegt, ich mache hier was anderes, ich arbeite auf was anderes hin, ich möchte hier für das und das stehen und nicht unbedingt einfach nur den Vorgänger weiter?
Ja, also ich glaube nicht zu sehr. Also natürlich, jetzt muss ich mir mal auch das hier so nach und nach so anschauen und anhören und gucken, wie der Chor ist auf jeden Fall in einer sehr guten Verfassung. So in Details, ja, in Details, also das sehe ich aber jetzt so im Laufe der Zeit. Also sich jetzt, finde ich, vorher am Schreibtisch hinzusetzen und zu sagen, ich werde jetzt das und das verändern, ist gar nicht so. Ja, natürlich geht es um Klangschönheit von dem Chor, aber auch um starken Ausdruck. Ich meine, auf der Opernbühne werden halt ja oft sehr extreme Situationen abgehandelt. Manchmal ist der Chor ja eine üble, böse Masse von Menschen, die ja, also das und das, diese ganzen, und manchmal sind es natürlich ganz, ganz sanfte und weiche Sachen und so. Das ist für mich wichtig und der Umgang mit dem Text, mit der Sprache.
Das ist ja, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, also für jetzt Menschen wie mich, die nicht jeden Tag mit Opern können verbringen. Dein Chor ist ja ein Chor von Menschen, die aktiv sind. Die stehen ja nicht irgendwo in der Ecke aufgereiht, wie ein Kirchenchor oder, sondern die sind da ja dabei. Also die spielen zum Teil tragende Rollen auch in dem Stück oder tanzen oder bewegen die Bühne oder das ist alles, das muss alles mit in deine Arbeit auch einfließen.
Und tragen an einem Abend verschiedene Kostüme und sind vielleicht im ersten Akt die Soldaten und im zweiten Akt vielleicht irgendwie Kongressangehörige oder was auch immer und im dritten Akt vielleicht in irgendeinem Lokal eine feierlustige Gesellschaft oder sowas.
Und du hast ja dann, wie viele Menschen eigentlich vor oder jetzt unter dir als Chorleiter? Also wie groß ist dieses Gebilde?
Also jetzt hier an der Met sind es mal im Grunde bis zu 150, sage ich mal. Also an sich sind es festangestellte, der reguläre Chor von der Met sind 75. Aber es gibt auch dann eben so einen sogenannten Extrachor, der aber ein bisschen anders funktioniert als die Extrachöre in Deutschland. Also der gehört schon auch relativ fix dazu zum Chor. Und das sind auch sehr, sehr, also hervorragend professionell ausgebildete Sänger. Also ja.
Aber wie bei einer Footballmannschaft hast du dann bei jedem Spiel mit anderen Belegungen auch zu tun. Also die sind nicht alle 150 da, sondern das wechselt
immer
so.
Genau, durch. Gibt auch mal Stücke, da sind es vielleicht nur.
Du musst ja 150 Namen merken, also alleine das schon.
Ja, also jetzt bin ich im Moment mit dem Hauschor soweit klar. Also das sind diese 75.
Die hast du jetzt drauf?
Ja, ja.
Also wenn da jetzt irgendwer durch die Tür kommt, dann.
Ja, ja.
Okay.
Habe ich auch schon vorher Fotos und Namen bekommen und so. Ja, das
stell mir gerade vor, wie im Lufthansa-Flieger so Jim, Joe.
Ja, ein bisschen. Also habe ich schon in Deutschland ein bisschen gemacht, aber wie das dann so ist, das ist auf dem Papier mit Fotos ein bisschen komisch. Aber wenn man sie dann zweimal auf einer Probe gesehen hat, dann ist es, geht schon. Und die vom Extra-Chor, das kommt dann noch.
Und Altersrange? Also wie alt sind die Jüngsten, wie alt sind die Ältesten?
Ich habe jetzt natürlich die Geburtsdaten, die
also ganz grob nicht.
Ja, ja. Also Ende 20 bis Mitte 60. Also im Grunde schon alles so.
Es gibt ja in vielen Klangkörpern auch Generationenkonflikte. Also es werden vielleicht manche Dinge unterschiedlich interpretiert. Es gibt eine andere auch Sicht auf Arbeit, auf Bezahlung, auf Teamwork, auf dann natürlich stellen wir auch sowas vor, wenn dann Pandemie ist und so, wie man damit umgeht. Also mit Problemen, mit großen, die alle betreffen. Was ist da dein erster Eindruck? Wie kommen die so miteinander klar? Oder wie hast du auch das als Manager im Überblick?
Also die ersten Wochen waren total fantastisch. Also das war sehr, sehr schön und sehr stark. Und man spürt die Energie von dem Chor und auch wirklich eine sehr positive Energie. Im Detail weiß ich nicht genau. Vielleicht kommen da noch Themen auf. Ich würde sagen, wenn ich jetzt an die Chöre in Deutschland denke, mit denen ich gearbeitet habe, würde ich sagen, ja, klar. Klar gibt's kulturelle Unterschiede, Altersunterschiede, überhaupt unterschiedliche Sichtweisen auf Dinge. Aber genau, ist normal, aber ist jetzt, also habe ich jetzt bisher noch nicht so erlebt, dass es den Chor irgendwie auseinanderspaltet oder so, sondern klar, ist auch, würde ich sagen, im besten Falle ist es halt eine homogene Gruppe mit gewissen unterschiedlichen Perspektiven oder so. Und der eine liebt einfach auch das Spielen auf der Bühne und in der ersten Reihe vorne stehen und der andere vielleicht nicht. Und der nächste ist super, super auf die musikalische Feinarbeit fixiert. Und der nächste, klar gibt's da so ein bisschen verschiedene Perspektiven, aber lässt sich trotzdem super zu einem tollen Ensemble zusammenfügen.
Wir hatten Dora Figueroa im Podcast vor ein paar Monaten, die im Met Orchester spielt, und die hat gesagt, sie ist schon sehr lange jetzt im Orchester, ihr Mann auch, und ja, da gab's schon auch handfeste Auseinandersetzungen über Honorare und Gewerkschaft, dann mit Covid gab's viel Streit, wie bezahlt dann so eine Organisation wie Met ihre Leute weiter, ja, nein, werden Gehälter mal erhöht, niedrig und so weiter. Es ist ja schon ein sehr komplexes Gebilde, von dem du da Teil bist, ne?
Ja, klar. Also das ist jetzt hier, habe ich natürlich auch mitbekommen von der Met. Das ist natürlich, dann sind wir da an diesem großen Unterschied jetzt mal, was die deutschen Opernhäuser betrifft. Ja, also im Grunde ist ja die Met einfach eine private Firma sozusagen.
Ja, zum Business.
So, und deshalb haben die dann ja auch in der Covid-Zeit eben einfach mal gesagt, wir so, lieber Chor und liebes Orchester, wir haben gerade keine Vorstellungen, wir können euch nicht bezahlen. Ja. Und das ist natürlich irgendwo knallhart, aber auf der anderen Seite vielleicht eben für eine private Firma halt das, was dann...
sie war dann im Central Park. Die
hat das Gebot der Stunde ist. Und in Deutschland, wir haben da eben unsere Kurzarbeit gehabt, oder wir haben, und ist es vor allem dadurch gegangen, aber dadurch, dass die Opernhäuser in Deutschland halt von Kommunen, Ländern und Städten finanziert werden, wäre das natürlich überhaupt gar nicht denkbar gewesen, dass man jetzt einfach sagt, wir zahlen euch jetzt mal ein Jahr lang nicht oder sowas. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja.
Es gibt auf der anderen Seite natürlich auch den Vorwurf an die deutsche Kulturszene, dass man oft vielleicht ein bisschen bräsig ist und sich Dinge auch ein bisschen leicht macht und vielleicht ein bisschen überheblich wird, weil es auch einfach ist im Vergleich zu anderen Ländern, wo ja, nicht also so viel Gelder da sind.
Ja, in der Tendenz wahrscheinlich nicht falsch. Also nun ist mal die Verträge so für Kollektive an deutschen Opernhäusern sind natürlich relativ sicher, sage ich mal, oder im Verhältnis zu hier schon sicherer. So kann eventuell dazu führen, dass jemand sagt, ach, mir geht's ja eigentlich hier sehr, sehr gut. Aber natürlich haben wir ganz, ganz viele tolle, motivierte, großartige Künstler in Deutschland trotzdem.
Ja, oder vielleicht auch deswegen. Also,
das ist genau, das ist natürlich
komplexe. Hast du denn eine Frist? Also, oder ist der Vertrag unbefristet?
Nee, also ich habe hier jetzt einfach mal im Moment einen 5-Jahres-Vertrag.
Also, aber das ist ja für amerikanische Verhältnisse schon.
Ja, Und auch lange. Wenn man jetzt mal sieht, dass mein Vorgänger 17 Jahre hier gewesen ist, also es ist auch jetzt nicht der Wille, dass das dann nach fünf Jahren zu Ende ist, sondern also im Grunde genommen ist klar, dass die Matt jetzt jemanden gesucht hat, der das jetzt hier.
Hast du denn den Eindruck, dem Haus geht es gut?
Das kann ich im Grunde genommen von innen jetzt noch gar nicht beurteilen. Ja. Man hat halt inzwischen klar auch gehört, die Situation von Kultureinrichtungen in den USA ist nach Covid auch nicht einfach gewesen. Ja. Das Publikum kommt jetzt inzwischen schon zurück. Die Kultureinrichtungen, so wie die Met auch, die sind natürlich auch sehr abhängig von privaten Mäzenen.
Die du dann wahrscheinlich auch treffen wirst
beim Black Tie. Habe ich schon teilweise und werde ich auch noch. Also es ist ja auch so, dass meine Funktion, ich bin ja nicht Chorus Director, sondern ich bin ja der Graham Berbant Chorus Director. Also ich trage in meinem Titel, sage ich mal, den Namen eines sehr, sehr angesehenen und sehr engagierten Mäzenen.
Hast du den schon getroffen, den Graham?
Den werde ich treffen nächste oder übernächste Woche.
Der bezahlt dein Gehalt.
Wahrscheinlich ein Teil davon, ja. Und die alle vom Chor sagen, der liebt den Chor und der ist unglaublich nett. Und also so freue ich mich im Grunde drauf. Das ist natürlich genau, das ist anders als in Deutschland. Und jetzt ist es ja auch so, dass man sagt, diese Art von tollen, privaten, sehr vermögenden Menschen, die waren früher noch, die Zahl war früher noch größer. Und man sagt auch so ein bisschen, die jüngere Generation von amerikanischen, sage ich jetzt mal, Milliardären oder Millionären, die geben ihr Geld eben jetzt nicht mehr so selbstverständlich in die Kultur oder jetzt in die Oper, wie das früher gewesen ist. Aber das ist eigentlich was ich auch jetzt bisher auch nur so aus ein paar Gesprächen oder aus der Zeitung so erfahren habe. Kann ich auch noch nicht so ganz hier jetzt bestätigen. Aber es ist wahrscheinlich was dran. Also, dass die früher 60er, 70er, 80er Jahre in New York, dass die Met wahrscheinlich da noch mehr verankert war im Denken und in der Gesellschaft, als es vielleicht heute ist, wo sich halt auch Internet und Möglichkeiten und Globalisierung und irgendwo die Welt noch mal so viel komplexer darstellt. Aber, also ich glaube, trotzdem.
Es ist verrückter, wenn man sich vorstellt, in Deutschland, dass man irgendwie so einen Susanne von Klatten Chorleiter treffen würde, bei dem das auf der Visitenkarte steht.
Aber das, ich meine, es geht einem ja auch sonst so, wenn man durch New York läuft, oder? Also hier unten im Lincoln Center, ich fahre jetzt manchmal mit diesem Aufzug. Der Aufzug hat auch irgendeinen Namen von jemandem. Also das ist ja unfassbar. Also
bei uns im Schwimmbad, wir sind hier im Jewish Community Center Mitglied auf der Upper West Side, da hat jeder Aufzug einen anderen, hängt eine andere Familienplakette drin.
Ja, ja.
Und eine finde ich besonders schön, der ist nämlich sponsored von der Geduld Family.
Ja.
Also Gedalt wahrscheinlich hier ausgesprochen, aber ich finde es immer schön, im Aufzug dieses Schild zu lesen. Dieser Aufzug ist gesponsert von der Geduld, von der Familie Geduld. Ja.
Ja.
Und das ist hier normal. Jeder Museumsflügel, jede Wand so ungefähr hat andere Namen.
Ja. Das ist schon faszinierend. Das ist schon wirklich ein kultureller Unterschied.
Tilman, ich habe noch zum Schluss noch zwei Fragen. Und erst ich bin noch nicht so ganz drüber hinweg, dass du so wenig singst. Ich habe mich nämlich eigentlich auch gefragt, gibt es eigentlich eine Sprache? Du hast ja jetzt auf dem Spielplan Französisch, Englisch, dann kommt irgendwann Deutsch, hast du schon gesagt, glaube ich. Gibt es eine Sprache, wo man als Chorleiter sagt, um Gottes Willen, ich habe mitgekriegt, dass du in Frankfurt tschechische Opern hattest. Ich habe einen kleinen tschechischen Einschlag in der Familie, daher kenne ich den Zungenbrecher Strzbrskrskrk. Heißt, glaube ich, so viel wie steck deinen Daumen in den Hals. Klingt auch irgendwie so. Hat keine Vokale drin.
Ja, ja.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man sowas singt. Gibt es für dich Unsingbares?
Nee, also ich würde noch sagen, also Russisch ist relativ selbstverständlich und wir haben auch Polnisch auch schon gehabt in Frankfurt. Ja, Tschechisch ist wahrscheinlich sozusagen das Extremste, aber das ist eine extrem spannende Reise, so eine Sprache. Und natürlich hat man immer dann das Glück, dass man halt Experten hat, also Muttersprachler, die sich auch mit Singen auskennen. Jetzt gerade beim Tschechischen ist es halt doch so, dass es ganz schnell, dass man da bei Janáček ist, bei dem Komponisten, der sich so tief mit dieser Sprache und mit dem Klang von der Sprache und Musik auseinandergesetzt hat, und es versucht hat, diese Sprache in Musik zu bringen. Also ich finde, natürlich kann man dann einfach sagen, ja, das Italienische, das ist einfach so eine tolle Gesangssprache und das Tschechische, das ist ja, das stimmt aber im Grunde nicht. Also dass man jetzt sagen kann, nee, also das geht ja eigentlich nicht. Sonst gäbe es einfach auch nicht so viele tolle tschechische Musik. Klar, man muss mit den Konsonanten da klarkommen.
Ja, aber und sing mal Stritz. Also ich meine,
ja,
das aber, ist ja schon eine Challenge.
Aber am Ende ist da in der Mitte doch irgendwie was Vokalhaftes. Also ich meine, die Musik und Sprache, das hängt sowieso total miteinander zusammen. Und
hast du eine Lieblingssprache?
Also, ach ja, für mich ist am Ende wahrscheinlich schon halt, sage ich mal, das Deutsche ist natürlich für mich das, was mir natürlich am nächsten ist. Irgendwo ist es ja auch kein Wunder. Also, und ich meine, es gibt von Bach und Schütz, sage ich mal, über Brahms und Mendelssohn bis zu Wagner und Strauss. Und es gibt ja nun jede Menge deutschsprachige Vokalmusik, die wirklich ganz, ganz toll ist. Und da sagt man vielleicht auch immer erstmal, ja, das Deutsche, das ist doch auch irgendwie so ein bisschen hart und so. Würde ich auch nicht so sagen. Die Sprache prägt natürlich die Musik, die komponiert wird, aber.
Aber das können die doch hier gar nicht so gut singen können, wie in Frankfurt.
Ja, also wir kommen da aber natürlich schon nah dran. Oder also man versucht natürlich, das ist alles eine spannende Reise. Auch mit dem, auch wir haben jetzt eben Hoffmanns Erzählung von Offenbach ist auf Französisch. Eben. Das liegt mir eigentlich ziemlich gut und ich mache das sehr gerne Französisch und ich habe da auch einige tolle Coaches gehabt und Leute, die mir das gut erklärt haben, sag ich mal, oder das geht dann um die Frage, wie man sich da eben reinfühlen kann. Was macht diese Sprache aus und was macht diese Sprache beim Singen aus und wie, wo ist der Schlüssel dafür?
Das nicht gleich sprechen, das Singen.
Ja, genau. Und das hat auch mit der Phrasierung zu tun. Okay. Das ist schon.
Das heißt, selbst als American kann man Französisch und Deutsch so singen, dass Natives, die da im Publikum sitzen, denken, ja.
Ja, also gut, genau. Kann sein, dass an irgendwelchen kleinen Stellen, dass jemand sagt, ah ja, das ist irgendwo jetzt nicht so
ganz. Ich meine, die Menschen hier sind ja dafür berühmt, dass sie Sprachen zerfetzen. Also auch Namen, die auf anderen Sprachen kommen.
Weil, ja, richtig.
Wenn du dieses American da drüber legst, dann hast du halt so ein Grr.
Ja.
Und das ist für Französisch und Deutsch schon, also das kann ich mir vorstellen, das ist eine große Herausforderung, ist das. Zu singen auch.
Ja.
Das rollende R, die Akzents, die
ja.
Das Ü, Ö, all diese Geschichten.
Das stimmt schon, aber muss man auch sagen, also natürlich alle Sänger, die hier jetzt im Chor sind, die haben natürlich Gesang studiert und die haben natürlich in ihrem Gesangsstudium alle auch deutsche Kunstlieder gesungen und französische Arien gesungen oder französische Kunstlieder. Und also das ist ja dann auch nicht für die neu und italienisch sowieso. Ich sag mal, als Musiker oder als Sänger ist man mit den Sprachen irgendwo schon vertraut. Ja, an sich würde ich sagen, singen und musizieren heißt natürlich, Feinheiten sind interessant und Feinheiten von Sprache ist interessant. Also deshalb sind die ja schon irgendwo auch begabt, sowas dann umzusetzen. Und dann gibt's auch in jeder Sprache auch, im Deutschen ja auch, man kann Dinge doch auch mal ein bisschen mehr so oder ein bisschen mehr so entscheiden auszusprechen. Oder man kann sagen, mir ist der Doppelkonsonant super, super wichtig oder nicht so sehr. Also da gibt es da dann doch auch nochmal so graduelle Unterschiede.
Aber Deutsche sind nicht im Chor? Oder hast du da...
Nee, Deutsche nicht, aber ein paar sind in Deutschland mal gewesen und haben da mal ihre solistische Karriere teilweise gehabt. Also es gibt ein paar, die gerne mit mir so ein bisschen Deutsch.
Hast du vielleicht da irgendeinen Tipp für alle, die vielleicht auch oft sagen, ich musste was anderes machen mit meiner Stimme. Ich komme irgendwie nicht dazu, meine Stimme voll zu nutzen oder geht mir zu schnell verloren. Hast du da vielleicht zum Schluss noch einen Tipp?
Ich glaube, jetzt so ein Tipp, den man sofort umsetzen kann, weiß ich nicht so ganz genau. Also auf jeden Fall natürlich die Körperhaltung ist schon mal das Erste, so dass die Atmung gut funktionieren kann. Und was ich vorhin schon gesagt habe, dass da in dem ganzen Halsraum, Kehlkopf, Stimme, dass da eigentlich wenig Druck ist. Und dann wiederum die sogenannte Maske, nicht wahr? Also, dass man die Resonanzen, die im Kopf sind, dass man die nutzt, das ist eigentlich das A und O. Das ist eigentlich das, was die Sänger dann im Grunde vor allem machen und finden. Und letztlich, dass der ganze Kopf wirklich schwingt und alle, dass man da alle Knochenpartien und alles, was da so im Kopfraum da ist, dass man das voll nutzt. Man darf natürlich nicht zu sehr in die Nase das reindrücken. Aber man darf halt auch nicht, wenn man zu weit hinten ist mit der Stimme, dann ist es eben, also trägt nicht genug und ist ein bisschen zu unklar. Und da so das richtige Maß, die richtige Position zu finden, ist, da muss eigentlich die Stimme hin.
Also man Maske sagt, heißt?
Die Maske nennt sich im Grunde genommen, man kann sich jetzt mal vorstellen, man würde sich jetzt eine Maske, so eine venezianische Maske oder sowas, auf das Gesicht setzen. Das heißt, der ganze vordere Bereich vom Kopf, bis dahin die Stimme zu bringen. Ich meine, man kann sagen, jetzt die Stimme wird da irgendwo im Hals quasi produziert, die Stimmbänder sind da im Hals, aber da darf sie nicht enden, sondern die ganze Resonanz, die ist da oben. Und das ist ja alles natürlich eine Frage auch von Vorstellungskraft, aber eben so die Stimme klangvoll zu bekommen und so, dass sie schön rund ist und schön sitzt, das hat ganz viel mit der Resonanz zu tun im Kopf.
Also das heißt, wenn ich beim Sprechen den Bereich spüre, meine Augen,
ja,
Nase,
ja,
Mund, ja, vordere Stirn, dann das passt,
ja,
sozusagen. Die Maske,
ja,
okay.
Genau, aber, genau. Okay. Und oh, eben, und dass man den Druck da im Hals im Grunde nicht hat, sondern die Kraft ist von da unten und ansonsten führt man das da nach da vorne, ohne zu viel reinzudrücken. Mhm. So, ja. Ja,
Das ist eine lebenslange Reise. Aber ja, es ist toll, sich das so, das Bild der Maske finde ich ganz toll und einen tollen Schluss für den Podcast. Ich hätte dich jetzt fast zum Singen gezwungen, aber das finde ich einen ganz wichtigen Tipp, mit dem wir jetzt zu aufhören können, Tilman. Wir geben immer am Schluss noch einmal das Mikrofon ab. Gibt es noch irgendwas, was dir einfällt? Möchtest du jemanden grüßen? Gibt es ein Lebensmotto, was du mitteilen möchtest? Oder irgendwas, was dir noch spontan einfällt, bevor wir uns verabschieden aus dem Podcast?
Also ich möchte natürlich gerne meine Familie grüßen, die also in Stuttgart sitzen. Also meine Eltern und mein Bruder und meine Schwester, die ich auch sonst gar nicht so oft immer sehe. Aber jetzt natürlich ist es natürlich noch mal ein bisschen eine andere Geschichte auf einmal geworden. Ja, und ansonsten würde ich gerne Werbung für die Oper machen, glaube ich, insgesamt. Und für die Musik. Oper ist so großartig und es ist irgendwo immer wieder so, dass man auf Leute trifft, die denken, das weiß ich doch gar nicht. Also ich glaube nicht, dass mir das gefällt. Oder ich war zwar noch nie drin und ich weiß eigentlich auch nicht warum, aber ich bin nicht sicher. Ich glaube, dass viele, viele Menschen einfach das mal machen sollten und man da emotional so abgeholt werden kann. Und das, worum es ja im Grunde in der Oper geht, das sind einfach Geschichten und Musik ist auch dabei und Geschichten, die einen sehr oft, finde ich, sehr berühren können und sehr persönlich treffen können. Natürlich geht es viel um Liebe und natürlich geht es viel um Tod. Das sind mal so die Hauptsachen. Aber ich meine, das sind Themen, die uns immer alle betreffen. Und selbst wenn es eine Geschichte ist, wo man erstmal sagt, naja, also das ist halt vor 200 Jahren so gewesen, das ist doch heute ganz anders. Ich meine, wie viele Menschen sitzen jeden Abend in der Oper und können die Tränen nicht mehr zurückhalten. Und es geht mir auch oft so, da bin ich in keiner Weise abgebrüht von meinem Beruf oder so. Das ist,
dass du weinst, während du da stehst?
Also jetzt natürlich, wenn ich im Beruf, sage ich mal, wenn ich da jetzt beruflich mitten in der Probe bin, natürlich nicht so. Aber wenn ich in der Vorstellung bin und irgendwo mit, ja, ich finde das auch wichtig. Also natürlich, dass man einerseits sozusagen mit den professionellen Ohren hört, aber dass man das nie verliert. Also und ich glaube, das wird mir auch nicht passieren. Also dass es einen sehr berührt und dass Situationen sind, die man so mitleben kann und die mir auch dann viele Fragen stellen an mich, sage ich mal. Ich finde, dass die Musik irgendwo auch oft dahin führt, das zu sagen, wer bin ich eigentlich und wie geht's mir und wie stehe ich dazu und wie stehe ich zu Emotionen und zu Situationen, also existenziellen Situationen im Leben. Das sind Sachen, die jeden betreffen und wo es sich, glaube ich, für jeden lohnt, mal der Oper eine Chance zu geben und mal zu gucken, ob man da nicht...
Die Orchestermusiker, wenn was ganz toll war, haben so Geheimzeichen, wo sie sich dann sagen, mit dem Fuß ein bisschen berühren. Also das war jetzt besonders gut, das Solo. Habt ihr das auch im Chor?
so, also währenddessen nicht tatsächlich die Orchestermusiker, die rutschen so ein bisschen mit den Schuhen so hin und her, genau, und geben da so einen quasi fast unhörbaren Applaus für ihre Kollegen. Also auf der Opernbühne geht es ja so nicht, aber natürlich sind die auch stolz auf sich gegenseitig und würden sich wahrscheinlich, wenn der Vorhang fällt, dann gibt's große Umarmungen und
dann umarme ich dich jetzt im Namen von unseren Zuhörenden. Dann vielen, vielen Dank, das hast du. War großartig, mit dir sprechen zu dürfen in dieser Wahnsinnszeit, in der du gerade steckst. Und ich hoffe, dass wir uns dann in ja spätestens 17 Jahren wieder treffen zum großen Abschlussinterview.
Sehr gut, ja. Vielen Dank.
Wenn du dann als Ikone...
ja, mal gucken. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich bin sehr gespannt, ja.
Vielen Dank, Tilman Michael.
Dankeschön.